Ich bin Scholt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
Es war ganz seltsam, weil ich halt ab irgendeinem Punkt in dieser Nacht das Gefühl gehabt habe, ich wurde ausgeschalten.
Das ist Alma. Und was sie hier erzählt, wird vor allem immer mehr jungen Frauen in Österreich angetan.
Und dann bin ich ins Bett gebeamt worden und dann sind da Sachen passiert, zu denen ich weder Ja noch Nein noch irgendwas sagen habe können.
Alma wurde beim Fortgehen in einem Club mit K.O.-Tropfen außer Gefecht gesetzt und danach vergewaltigt. Recherchen des Standard zeigen, dass die nicht geahndeten Verbrechen die offiziell erfassten Fälle bei weitem übersteigen. Doch das zu beweisen, ist schwierig.
Es gibt wahnsinnig viele. Fast alle haben schon einmal entweder selbst damit Erfahrungen gemacht oder sie kennen jemanden. Und die Problematik daran ist, dass es einfach in den allermeisten Fällen der Täter unbekannt ist.
Und nicht nur das, so schnell und unbemerkt die ausnockenden Drogen in ein Getränk gemischt sind, so rasch sind sie auch nicht mehr nachzuweisen. Wir sprechen heute über die wachsende Gefahr von K.O.-Tropfen. Darüber, was die Täter mit diesen Drogen ihren Opfern antun und wie sich Frauen und auch Männer davor schützen können. Antonia Tietze, du hast mit deinem Kollegen Nicolas Wehmer aus unserem Social-Media-Team vor kurzem mit einer Frau gesprochen, der unfreiwillig Drogen verabreicht wurden. Was hat sie euch erzählt?
Wir haben sie Alma genannt, ein Pseudonym, um ihre Identität zu schützen. Die Alma hat uns erzählt, dass sie denkt, dass sie schon dreimal in ihrem Leben K.O.-Tropfen bekommen hat. Und wir haben uns für unsere Dokumentation vor allem auf das jüngste Event fokussiert. Das war im Frühjahr 2023.
Da war ich auch wieder fort mit einer Freundin in einem Club.
Und in dem Club angekommen, sind sie irgendwann auf einen Bekanntenkreis gestoßen von Leuten, die sie ganz entfernt kannte.
Wir haben gesocialized, haben mit Leuten geredet, Leute kennengelernt und so weiter und so fort. Und ich habe dann irgendwann mit jemandem zu reden begonnen.
Und besonders als sie dann angefangen hat, mit einem Mann zu sprechen, beginnen die Erinnerungslücken.
Es war ganz seltsam, weil ich halt ab irgendeinem Punkt in dieser Nacht das Gefühl gehabt habe, ich wurde ausgeschalten.
Und dann kann sie sich plötzlich nicht mehr genau erinnern, wie der Abend wirklich ausgegangen ist.
Plötzlich war meine Freundin weg und ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr stehen kann.
Das heißt, sie hat auf einmal einen Filmriss. Sie weiß nicht mehr, was passiert ist. Wo war sie denn, als sie wieder zu sich gekommen ist?
Alma war total schockiert davon, dass sie in ihrer eigenen Wohnung, in ihrem eigenen Bett aufgewacht ist und nicht alleine war.
Ich bin zu Hause, ich bin nicht allein und da ist schon was passiert und ich habe nichts an und die Person neben mir hat auch nichts an. Ich weiß bis heute nicht, was passiert ist. Ich weiß nur, dass ich aufgewacht bin und da war schon ein benutztes Kondom.
Sie hat im Nachhinein rausgefunden, dass sie selbst einen Uber bestellt hat. Kann sie sich nicht mehr daran erinnern. Generell all diese Erinnerungslücken, die sie hat, hat sie natürlich versucht, irgendwie so zusammen zu puzzeln, rauszufinden, was passiert ist. Und deswegen hat sie uns auch ganz klar gesagt, sie weiß nicht, was wirklich ihre richtige Erinnerung ist und was sie sich irgendwie danach gedacht hat. Aber sie ist neben diesem Mann aufgewacht und es ist schon Licht ins Zimmer geschienen. Und
ich war so in einer Schockstarre, dass ich das nochmal zugelassen habe, dass dann was passiert ist. Und ich halt einfach komplett mitgespielt habe.
Sie hat gesagt, sie hat auch irgendwie mitgemacht, weil das hat sich alles wie irgendwie ein Traum angefühlt und es passieren Dinge, von denen sie gar nicht irgendwie wusste, was sie sind und zu denen sie gar nicht zustimmen konnte.
Willenlos trifft es ganz gut.
Und nach dieser Vergewaltigung haben sie dann über Dinge noch gesprochen, haben irgendwie gesmalltalkt, daran kann sie sich auch gar nicht mehr erinnern, was das Thema war. Und sie hat ihn dann relativ höflich und freundlich zur Tür rausgeschickt.
Ich konnte ja nicht aufspringen und schreien und sagen, dass sie jetzt bitte aus der Tür rausgehen soll, weil ich wusste auch nicht, wie die Person reagieren würde. Also ich glaube, ich sehr beschwichtigend und sehr ruhig versucht, die Person irgendwie aus der Tür rauszubringen. ich habe dann irgendwelche Vorwände, glaube ich, gebracht von, ich muss jetzt einkaufen oder irgendwas und wir müssen jetzt gemeinsam bei der Wohnung rausgehen.
Dann ist sie aus ihrer Wohnung raus aus ihrem Wohnhaus und ist dann einmal so pseudomäßig um den Block alleine gegangen und sofort wieder zurück in ihre Wohnung, wo sie dann, als sie die Tür hinter sich geschlossen hat, eine riesige Panikattacke bekommen hat.
Die ganze Wohnung hat sich unsicher angefühlt, weil ich nicht wusste, wie das überhaupt passieren konnte.
Ist sie dann zur Polizei oder zum Arzt gegangen? Was hat sie dann gemacht?
Sie war körperlich generell und psychisch auch total fertig.
Weil ich realisiert habe, dass ich das nicht einfach irgendwie löschen oder abwaschen kann und ich nicht weiß oder mir es nicht erklären kann.
Also was sie wusste, sie kannte den Mann tatsächlich durch diesen Bekanntenkreis. Die beiden haben eine Woche vor dieser Party auf einer anderen Geburtstagsfeier sich kennengelernt.
Dann hatten wir halt über Social Media oder er hat mich auf Social Media gefunden und wir haben dann, glaube ich, locker so 2 Tage geschrieben und dann haben wir realisiert, okay, wir sind da wieder bei derselben Feier. Und dann sind wir halt irgendwann auf dieser Feier ineinander gerannt und ja, haben dann noch gemeinsam was getrunken, aber es war nicht irgendwie ein Date oder eine Verabredung oder sonst was.
Und das ist natürlich super spannend, weil man natürlich sich überlegen könnte, okay, er wusste, sie wird da sein, hat er sich das vielleicht alles schon davor überlegt und geplant gehabt und sie als Opfer ausgesucht. Aber sie sagt auch ganz klar, vielleicht war er es auch gar nicht, der ihr die Kautropfen gegeben hat. Sie weiß es einfach nicht.
Es hätte wieder halt alles sein können oder jeder. Aber ich weiß, dass ab dem Zeitpunkt, wo ich dort in diese Person reingerannt bin, dass ab da meine Erinnerung ziemlich schwammig wird und auch irgendwie endet.
Was sie danach gemacht hat, ist, dass sie ihre Mutter angerufen hat, die sie dann nach Hause gefahren hat, ins Elternhaus. Und dort ging sie einfach mehrere Tage total schlecht.
Also ich konnte gar nicht von der Toilette weg, ohne mich wiederholt zu übergeben. Sobald ich aufgestanden bin, ist mir der Kreislauf zerbrochen und ich konnte nicht mal Wasser unten halten.
Total müde, fertig, ging es generell psychisch auch in der Zeit nicht so ganz gut. Corona hatte seine Spuren hinterlassen und das war jetzt irgendwie noch so ein krasser Einschnitt, dass sie psychisch einfach total labil war. Und sie denkt, sie wurde davor schon an 2 anderen Abenden mal mit K.O.-Tropfen gedruckt. Deswegen kamen ihr diese Symptome auch bekannt vor. Bei der ersten Situation, wo das passiert ist, ist sie damals auch schon zum Arzt gegangen, aber erst 2 Tage später. Da konnte nichts mehr nachgewiesen werden. Und generell hat sie gesagt, sie hat nicht wirklich das Vertrauen in die Polizei, dass sie irgendwie ohne medizinische Beweise, dass die Polizei irgendwas verfolgt.
Wie fragt man denn jemanden, ob er einem was ins Getränk gibt? Oder wo setzt man denn an? Ruft man den Club an und fragt nach der Gästeliste und schaut, ob wer was reingeschmuggelt hat? Oder also ich wüsste gar nicht, wo ich da anfange.
Was sie gemacht hat, ist, dass sie den Typen, der ja nur ein entfernter Bekannter war, aus ihrem Leben quasi rausgeschnitten hat. Sie hat angefangen, die Clubs zu vermeiden, die Partys zu vermeiden, wo er und seine Freundinnen normalerweise abhängen, um da einfach nicht mehr in ihn reinzulaufen.
Hat sie ihn jemals konfrontiert?
Nein, nie mehr. Sie hat dann nicht mehr mit ihm gesprochen.
Wie geht sie denn heute, nachdem das alles passiert ist?
Das Ganze liegt jetzt schon 1,5 Jahre zurück und sie hat gesagt, dass sie sich jetzt wirklich jeden Tag ihr Leben neu aufbaut. Sie war lange Zeit arbeitsunfähig, aus psychischen Gründen auch, und hat sich dann entschlossen, mit dem Standard darüber zu reden, um einfach ihre Geschichte zu teilen und sich das auch irgendwie wieder so zurückzuholen, so als Empowerment.
Frieden schließen mit sich selbst und sich eingestehen, dass man halt wirklich nicht die Kontrolle hatte und dass man aber dann nicht selber versagt hat.
Es ist immer noch schwierig. Sie trinkt gar keinen Alkohol mehr, weil sie gemerkt hat, die Feiern oder Anlässe danach, wo sie Alkohol getrunken hat, dieser Kater danach hat ihr zu viele Flashbacks gegeben von dieser Nacht, als sie aufgewacht ist mit diesem Mann in ihrem Bett. Und sie war nie eine Sturzbetrinkerin. Sie kannte immer ihre Grenzen, aber sie war irgendwie so das Gefühl von Alkohol im Kreislauf, das will sie nicht mehr. Und sie hat gesagt, sie kann auch an einer Hand abzählen, wie oft sie danach noch feiern war.
Es muss halt echt viel Zeit vergehen und echt viel Gras drüber wachsen und jeden Tag baut man sich ein Stück selber wieder auf. Und ich habe auch geschaut, dass ich nicht mehr in diesen erweiterten Bekanntenkreis sozusagen reinkomme, dass ich nicht mehr auf Events gehe oder in Clubs gehe, wo sich dieser Kreis aufhält, wo diese Person sein könnte.
B Beate Hauspichler, du leitest das frauenpolitische Ressort Die Standard bei uns und du warst auch Teil dieser Recherche. Was sind denn das für Tropfen, die Alma verabreicht wurden?
Naja, es sind nicht die K.O.-Tropfen, die gibt es in diesem Sinn gar nicht. Also K.O.-Tropfen ist ein Sammelbegriff für mindestens 100 unterschiedliche Substanzen. Und das sind Substanzen, mit denen man jemanden unfreiwillig in einen Rauschzustand versetzen kann oder völlig ausnocken kann. Am bekanntesten im Zusammenhang mit K.O.-Tropfen ist wohl GHB, das ist Gamma-Hydroxybuttersäure, das ist vor allem unter Liquid Ecstasy bekannt. Das fällt etwa unter das Suchtmittelgesetz, also der Verkauf, der Besitz und die Weitergabe ist sehr wohl verboten. Und das gibt es eben in flüssiger Form, gibt es aber auch als Salz und ist farblos, aber nicht ganz geschmacklos. Also Betroffene beschreiben das immer wieder wie eine Art seifigen Geschmack. Da kommt es dann natürlich darauf an, wo das drinnen ist und wie stark das dann überdeckt werden kann. Also in zum Beispiel süßen Cocktails oder so ist es dann schwer rauszuschmecken. Dann gibt es auch noch GBL, das ist Gamma-Butyrolacton. Das wandelt sich im Körper 1:1 in GHB um. Das fällt jetzt nicht so direkt unter das Suchtmittelgesetz, aber sehr wohl unter das Gesetz für neue psychoaktive Substanzen. Das ist auch so eine Substanz, die leicht schmeckt, so lösungsmittelartig. Da gilt wieder das Gleiche, also je geschmacksintensiver ein Getränk ist, desto schwerer ist das rauszuschmecken. Und dann gibt es dann auch zum Beispiel Ketamin, also ein Schmerz- und Narkosemittel, oder Benzodiazepine. Das ist eine Medikamentengruppe, die sind meistens rezeptpflichtig, wie zum Beispiel Rohypnol oder Xanax. Also das waren jetzt nur ein paar Beispiele. Wie gesagt, es gibt an die 100 Substanzen, die dazu verwendet werden können, die teilweise auch leicht aufzutreiben sind, im Darknet zum Beispiel. Und das ist das Problem, dass K.O.-Tropfen so schwer fassbar macht.
Das macht die Sache umso tückischer. Wie oft kommt es denn vor, dass Menschen K.O.-Tropfen verabreicht werden in Österreich?
Naja, wie oft das vorkommt, das war eben die große Frage für unsere Recherchen, weil wir einfach relativ rasch gesehen haben, dass es eine riesige Kluft zwischen der Realität von jungen Menschen gibt und den Erfahrungen und der Datenlage in Österreich. Und das war eben das für uns so Rätselhafte. Und wir haben dann bei Landespolizeidirektionen nachgefragt, im Innen- und Justizministerium. Und es hat sich tatsächlich gezeigt, dass es kaum eine gesicherte Datenlage gibt. Es gibt eine Erfassung seit 2017, die hält aber nur fest, dass betäubt wurde im Zusammenhang mit einem anderen Delikt, also mit Raub, Vergewaltigung, all sowas. Also da wurde ein anderes Delikt erfasst und die K.O.-Tropfen sind das Tatmittel gewesen, wie das heißt. Das sind die einzigen Zahlen, die wir bekommen haben und eben die werden auch erst seit 2017 erfasst und da gibt es einen kontinuierlichen Anstieg von 94 Fällen auf 123 Fälle. Und das klingt nach wirklich wenig. Also 2023, diese 123 Fälle, da könnte man jetzt davon ausgehen, eigentlich ein Nebenschauplatz. Aber wir haben dann relativ schnell bemerkt, einerseits durch einen Aufruf und andererseits haben die Antonia und Nikolas auch eben in ihrem Besuch in einem Club gesehen, es gibt wahnsinnig viele, fast alle haben schon einmal entweder selbst damit Erfahrungen gemacht oder sie kennen jemanden. Und das war für uns eben so die spannende Frage, warum das so stark auseinanderdriftet. Was bei diesen Zahlen, die wir aus dem BMI bekommen haben, schon deutlich geworden ist, dass 3/4 der Betroffenen von diesen Zahlen jetzt Frauen waren.
Mhm. Wieso ist es denn so schwer festzustellen und festzuhalten, wie viele Menschen und vor allem Frauen von diesen Taten betroffen sind?
Ja, ich würde sagen, das ist eine Kombination daraus, dass sexualisierte Gewalt, dass wir da generell ein Problem mit einer relativ hohen Dunkelziffer im Vergleich zu den tatsächlichen Anzeigen und überhaupt auch zum Vergleich zu den Verurteilungen haben. Also es ist so, dass zum Beispiel 2022 knapp 1114 Vergewaltigungen angezeigt wurden. Dunkelfeldstudien zeigen aber, dass etwa jede dritte Frau von sexualisierter Gewalt betroffen ist. Also das steht auch in einem sehr starken Widerspruch zueinander, wie die Datenlage da konkret ausschaut und was Umfragen oder Dunkelfeldstudien sagen. Bei K.O.-Tropfen kommt dann noch erschwerend, das ist das andere dazu, dass man generell irgendwie diese Frage noch verstärkt hat, was ist denn genau passiert? Mhm. Das fragen sich ja viele Opfer von sexualisierter Gewalt sogar schon im nüchternen Zustand. Wie war das vorher? Wer hat was gesagt? Habe ich vielleicht ein Missverständnis verursacht? Also all diese Fragen, die selbst in völlig klaren und nüchternen Zuständen viele Betroffene quälen, die verstärken sich bei K.O.-Tropfen noch einmal. Man ist völlig weggetreten und mit den Leuten, mit denen wir gesprochen haben, war es einfach so schnell auch ein plötzliches, überhaupt nicht mehr sich erinnern können. Und in dem Zusammenhang ist es auch ganz wichtig zu sagen, dass K.O.-Mittel sehr kurz nachweisbar sind im Blut- und Urinproben, also nur bis zu 12 Stunden. Und da muss man dann dazu zählen, dass ja man viele Stunden hat, in denen man nicht in ein Krankenhaus kann, weil man eben weggetreten ist. Und da tickt dann die Uhr. Und es ist eben bei extrem vielen Fällen, mit denen wir gesprochen haben, so, dass sie einfach zu spät dran waren, dass es im Krankenhaus schnell geheißen hat, na, das war so und so lang her, das kann jetzt nicht mehr nachgewiesen werden. Und es kommt dazu, dass auch die Symptome sehr unterschiedlich sind. Also man kann sogar bei Bewusstsein sein, aber trotzdem keinen eigenen Willen mehr durchsetzen können. Also es gibt diesen total roten Faden bei den Gesprächen mit den Betroffenen, dass sie sagen, sie waren weggetreten, aber sie können einfach nüchtern wirken. Sie können Gangstörungen haben, sie können Schwindel haben, sie können aber auch so wirken, als ob sie tatsächlich nur ein bisschen beschwipst werden. Und wir haben auch von einigen Betroffenen gehört, dass selbst wenn sie im Spital sind, dass auch das Krankenhausspital eben diesen geäußerten Verdacht nicht ernst nimmt und dann noch herumdiskutiert wird, obwohl es höchste Zeit wäre, eine Probe zu nehmen. Also das ist auch ein Problem, dass es auch in Krankenhäusern noch immer heißt, sie haben vielleicht einfach ein bisschen zu viel getrunken. Und das ist ganz eine üble Kombination für die Verfolgung dieser Straftat.
Wenn euch ziemlich schnell aufgefallen ist, dass wahrscheinlich mehr Frauen als diese offizielle Zahl von 120 ungefähr im Jahr von Taten mit K.O.-Tropfen betroffen sind, wenn euch das aufgefallen ist, dann muss es der Polizei ja auch auffallen, denke ich mir. Was macht denn die Polizei dagegen? Wie geht sie damit um?
Da kann ich jetzt von offizieller Seite nur diese Kampagne von der Stadt Wien zum Beispiel nennen, Nichts ist okay an K.O.-Tropfen, die ja teilweise sehr intensiv in Wien auch plakatiert ist. Von Seiten der Polizei habe ich auf meine Anfragen hin vor allem Tipps zur Prävention bekommen, wie man sich verhalten soll, was man tun soll. Aber dass jetzt die Polizei proaktiv was täte, das ist ja generell, kann die Polizei ja nur dann einschreiten, wenn jemand dort steht und Anzeige erstattet. Und das ist eben schon einmal die große Schwierigkeit bei diesen Fällen.
Aber du hast auch gesagt, dass diese Droge, die am meisten verwendet wird, dieses GHB, dass das unter das Suchtmittelgesetz fällt, also eigentlich verboten ist. Kann man nicht da den Hebel ansetzen oder ist das so schwierig zu erfassen?
Genau, es ist deshalb schwierig zu erfassen, weil es ja meistens der Täter völlig unbekannt ist. Ja, also es gibt zum Beispiel einen Fall, mit der Frau hat Nikolas gesprochen, wo es der Ex-Partner war. Aber ansonsten sind die allermeisten Fälle, wo das ein Kellner war, den man nicht kennt, irgendein Mann, wo man nicht einmal gesehen hat, was da passiert ist. Man hat nur eine Ahnung, dass das Glas vielleicht einmal unbeobachtet herumgestanden ist. Also die Problematik daran ist, dass es einfach in den allermeisten Fällen der Täter unbekannt ist und den Betroffenen ja noch mehr völlig schleierhaft ist, was diese Vorgänge betrifft. Ja. Also da hilft es wenig, dass der Besitz oder die Weitergabe strafbar ist, wenn man nicht einmal weiß, in was für einem Getränk das drinnen war, wann das passiert ist und so weiter.
Antonia, jetzt passieren diese Fälle oft in Lokalitäten beim Fortgehen in Clubs. Machen denn auch die Lokalbetreiber irgendetwas dagegen, damit so etwas nicht öfter vorkommt?
Das hatte Nikolas und mich auch sehr interessiert. Deswegen sind wir zum U4 gefahren und haben da mit dem U4 gesprochen. Und die meinten zu uns, ja, ist halt schwierig. Also mehr als an der Tür gescheit die Taschen kontrollieren, schauen, ob irgendwer eine Fiole zum Beispiel mit dabei hat oder so, kann man nicht wirklich machen. Also sie haben gesagt, in ihrem Security-Team achten sie drauf, dass die Securities, die sie bestellen, dass auch immer eine Frau dabei ist, um vielleicht Frauen, die dann im Club feiern, das Gefühl zu geben, dass sie sich vielleicht an diese Frau dann auch wenden können, die als Security arbeitet. Aber generell sind sie doch recht machtlos. Und ich würde sagen, ein wichtiger Faktum wäre, dass wenn Frauen zum Beispiel oder FreundInnen zu jemandem im Club gehen, zum Barpersonal oder zur Security gehen, dass diesen Frauen auch geglaubt wird. Also was wir auch ganz oft gehört haben, ist, dass auch von dem Personal in Clubs oder auch von Rettungsdiensten halt einfach kommt, ja, geh deinen Rausch ausschlafen, geh halt heim. Und das ist halt wahnsinnig gefährlich, weil dann halt diese Frauen in diesem Zustand und hoffentlich haben sie dann Leute um sie herum, die sich um sie kümmern, aber dann doch alleingelassen werden. Also ich glaube, da müssten Clubs auf jeden Fall ansetzen, dass sie diesen Frauen auch glauben und dann nicht denken, ach, die hat halt zu viel gesoffen, die schicken wir jetzt heim, wie halt viele andere im Club geschehen, so ist es halt. Aber wirklich mehr als an der Tür halt gescheit die Taschen kontrollieren. Das Sophie hat uns auch gesagt, sie achten, ja, kommt ihnen jemand komisch vor, ist jemand seltsam, stellt diese Person einer anderen Frau nach. Aber wirklich handfest was machen, geht halt wirklich nicht.
Beate, du hast die Kampagne der Stadt Wien erwähnt. Was wird den jungen Menschen geraten? Wie kann man sich schützen vor K.O.-Tropfen?
Ja, sehr viel und es sind alles Spaßbremsen, würde ich einmal sagen. Das muss man ja auch irgendwie bedenken. Es geht ja irgendwie da ums Ausgehen, ums Party machen und die Tipps auch von den Polizeilandesstellen, wo ich angefragt habe und auch von der Kampagne sind alle ähnlich. Das Getränk nicht aus den Augen lassen, auch bitten Freunde und Freundinnen, dass die darauf schauen, dass man gegenseitige Getränke beaufsichtigt, dass man keine offenen Getränke annimmt von anderen Personen, vor allem wenn man jetzt etwas nicht bestellt hat, dass man eben auch gut aufeinander achtet, dass wenn man sich komisch fühlt, dass man sich sofort an jemanden wendet, dem man vertraut. Zum Beispiel auch, was ganz wichtig ist, dass man, wenn man dann ins Spital geht, also wenn man wirklich diesen Schritt schafft, dass man noch rechtzeitig ins Spital kommt, also rechtzeitig, um das auch nachweisen zu können, dann wird auch immer wieder empfohlen, dass man das Krankenhauspersonal sofort über den Verdacht, den man selber hat, unterrichtet, um eben sicherzustellen, dass auch Harn- oder Blutproben gemacht werden. Und was es auch gibt, wobei das finde ich ganz interessant, dass das zum Beispiel bei der Stadt Wien jetzt nicht bei den Tipps dabei ist, was es aber mittlerweile gibt, sind eben so Teststreifen und so Gläserabdeckungen. Die kann man auch verwenden. Ja, es wird auch immer wieder genannt, aber an vorderster Reihe steht immer so die Achtsamkeit auf das eigene Getränk und wie es einem geht. Aber es ist wirklich schwer einzuschätzen, sowohl für die Menschen selbst, die betroffen sind, als auch für Außenstehende.
Es klingt ja auch recht bedrückend, wenn man bedenkt, dass das Fortgehen, das Ausgehen, das Feiern dann zu einer Art Kontrolle wird, wo man die ganze Zeit darauf achten muss, dass man nicht irgendwie vergiftet wird. Was bedeutet denn das auf individueller Ebene für jemanden, der eigentlich gerne ausgehen würde, der gerne in Clubs gehen würde? Welche Schlüsse haben die Frauen, mit denen ihr gesprochen habt, für sich gezogen?
Ich kann das, glaube ich, ein bisschen generationenübergreifend beantworten. Wie ich um die 20 war, war das kaum Thema. Und ich habe auch mit einer Betroffenen gesprochen, die ist ungefähr so alt wie ich. Und ihr ist es aber damals passiert. Und sie hat auch bestätigt, dass das damals unter Freunden und Freundinnen einfach kein Thema war. Und heute ist das sehr wohl Thema. Also das ist leider eine Selbstverständlichkeit für junge Menschen, dass das beim Fortgehen einfach passieren kann. Und ich finde schon, dass das wahnsinnig verändert, weil einfach dieser Gedanke, dass ich auf der Hut sein muss, dass ich mein Getränk nicht aus den Augen lassen darf, geschweige denn, dass ich mich einmal ein bisschen betrinken kann als junger Mensch. Das ist ja völlig normal, dass man mal mehr als 2, 3 Getränke trinkt. Aber wenn das in Zusammenhang mit diesen Szenarien steht, dass da wirklich viel passieren kann, dann verändert das natürlich das eigene Verhalten, eine unbeschwerte beim Ausgehen und das sollte natürlich nicht sein.
Wir haben auch mit Personen gesprochen, die gesagt haben, ja, ich fühle mich jetzt zum Beispiel bei Female-Only-Events viel sicherer, wo ich weiß, da sind nur Frauen vor Ort in dem Club, da passiert mir wahrscheinlich eher nichts. Das ist auf jeden Fall, finde ich, auch eine Folge, dass es extra jetzt Partyreihen gibt, die dafür sorgen, ja, Frauen sind sicher, weil Männer sind nicht da. Das ist bestimmt nicht der richtige Ansatz, um gegen dieses Problem irgendwie vorzugehen, aber das spielt schon auch irgendwie mit. Und auch in persönlichen Kreisen, ich habe das Gefühl, das ist schon irgendwie Thema. Auch, ich meine, auch bei Volksfesten teilweise. Ich habe auch einen Freund, der auch sagt, ja, auf dem Oktoberfest ist ihm wahrscheinlich was reingeschmissen worden. Jeder kennt irgendwen, den es betroffen hat. Und eben dieses genau auf der Hut sein müssen, dass man auf seine Freundinnen aufpasst, das ist auf jeden Fall total wichtig und sehr präsent und auch sehr internalisiert, würde ich sagen, bei weiblichen Personen. Aber da stoßen wir natürlich an die Grenzen, wie die Beate auch schon gesagt hat. Wir haben mit einer Betroffenen geredet, die denkt, der Barkeeper hat dir schon was ins Getränk gemischt. Also da denkst du dir, ja, was kann ich machen? Ich kann mir eigentlich wirklich nur ein Bier bestellen, das irgendwie in eine Flasche kommt und das dann geöffnet wird und mir gleich gegeben wird, weil sonst kann ich es einfach nicht überwachen.
Und dann den Daumen gleich draufhalten, wie eine geschildert hat die ganze Zeit. Also das kann es ja nicht sein.
Ja, da vergeht einem der Spaß am Fortgehen auf alle Fälle. Vielen, vielen Dank, Beate Hausbichler und Antonia Tietze, für diese Recherche.
Danke.
Sehr gern, danke.
Und wenn Sie noch mehr zu dieser Recherche erfahren möchten, dann empfehle ich Ihnen einerseits unser Video dazu, das Antonia Tietze und Nikolaus Wehmer gemacht haben, und auch unseren hintergründigen Artikel von Beate Hausbichler. Wenn Sie unsere Arbeit hier beim Podcast unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten über ein Abonnement. Alles dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Jetzt aber dranbleiben, gleich geht es weiter mit unserem Meldungsüberblick. Da sprechen wir unter anderem über das erste Interview der US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Kamala Harris gab in der Nacht auf Freitag ihr erstes TV-Interview als US-Präsidentschaftskandidatin der Demokraten. Das Gespräch mit CNN verlief ohne große Überraschungen. Harris gab sich ruhig und souverän und setzte weiter auf ihre Kernbotschaften: Stärkung der Mittelklasse, Unterstützung für Familien und der Kampf gegen die Teuerung.
My proposal includes what would be a tax credit of $25,000 for first-time home buyers, so they can just have enough to put a down payment on a home, which is part of the American dream and their aspiration, but do it in a way that allows them to actually get on the path to achieving that goal and that dream.
So you have been vice president for 3.5 years. Den American Dream propagiert Hoffnung und Optimismus im Gegensatz zu Spaltung. Ganz im Sinne des Konsens würde sie sogar einen Republikaner in ihr Regierungskabinett bestellen. Angesprochen auf das Thema Fracking, eine umstrittene Methode zur Erdgasgewinnung, bleibt Harris deutlich.
As Vice President, I did not ban fracking. As President, I will not ban fracking.
Vor wenigen Jahren war Kamala Harris allerdings noch dagegen. Ihre Meinung nicht geändert hat sie hingegen, was die Selbstbestimmung von Frauen betrifft. Da pocht Harris weiter auf ein allgemeines Recht zur Abtreibung. Und dass diese Position bei den Wählerinnen und Wählern gut ankommt, das merkt man auch an der Reaktion des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Bei einer Rede in Michigan kündigte Donald Trump an, künstliche Befruchtung staatlich fördern zu wollen. Damit weicht Donald Trump von den bisherigen Positionen der Republikaner ab, was womöglich mit den jüngsten Umfragen zusammenhängt, wonach vor allem immer mehr US-Wählerinnen zu den Demokraten und Kamala Harris neigen. Zweitens, nach dem Anschlag in der deutschen Stadt Solingen, bei dem ein 26-jähriger Syrer auf einem Stadtfest 3 Menschen mit einem Messer getötet hat, hat sich die deutsche Regierung auf ein neues Asyl- und Migrationspaket geeinigt. Das Tragen von Messern auf Volks- oder Sportfesten soll in Zukunft ebenfalls verboten sein. Springermesser sollen überhaupt illegal werden. Messerverbote sollen auch an Bahnhöfen oder in Zügen möglich sein. Begehen Migranten Straftaten mit einem Messer, für die sie mindestens ein halbes Jahr ins Gefängnis müssten, soll es schnellere Ausweisungen geben. Und um Radikalisierung überhaupt zu verhindern, soll es auch mehr Geld für Präventionsarbeit geben. Gleichzeitig wird weiter an Möglichkeiten für Ausweisungen nach Syrien und Afghanistan gearbeitet. Und wie am Freitag bekannt wurde, hat Deutschland bis heute bereits 28 Männer in das von den Taliban regierte Afghanistan abgeschoben. Und drittens noch eine kurze erfreuliche Meldung aus Österreich. Die Teuerung in Österreich ist im August auf 2,4% gesunken. Das ist der niedrigste Wert seit mehr als 3 Jahren. Günstiger wurden im Vergleich zum Vormonat vor allem Treibstoffe und Heizöl. Die Inflation ist damit nur noch 0,4% vom Ziel der Europäischen Zentralbank entfernt. Mehr dazu und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Wenn Sie noch nicht genug von unseren Podcasts haben, dann empfehle ich Ihnen unseren Schwester-Podcast Edition Zukunft, denn in der aktuellen Folge gehen meine Kolleginnen und Kollegen der Frage nach, ob künstliche Intelligenz irgendwann auch fühlen können wird und nicht nur denken. Und am Samstag erscheint in Inside Austria unsere zweite Folge zur Serie über Jörg Haider, dem Erfinder des modernen Rechtspopulismus. Und Futter nicht nur für die Ohren, sondern auch für die Augen gibt es am Sonntag. Da erscheint unsere neueste Folge von Österreich erklärt auf YouTube. Darin befassen wir uns mit dem Aufstieg der Partei Neos und stellen die Frage, ob die Neos bei der kommenden Nationalratswahl zum Regierungsmacher werden könnte. Falls Sie Feedback haben für Thema des Tages, dann schicken Sie uns das gerne an podcast@derstandard.at. An dieser Folge mitgearbeitet hat meine Kollegin Margit Ehrenhöfer. Ich bin Scholt Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba und schönes Wochenende.